In Deutschland leben Kinder, die es offiziell gar nicht gibt. Reichsbürger lehnen den Staat und die demokratische Gesellschaft ab. Stattdessen leben sie mit teils kruden Verschwörungserzählungen in einer Parallelwelt. Und ihre Kinder mit ihnen. Wächst da gerade möglicherweise eine nächste Generation heran? Die BR-Journalistin Eva Achinger hat es geschafft, einen tiefen Einblick in die Szene zu bekommen. Sie hat Reichsbürgereltern getroffen, die alles dafür tun, um ihr Kind von staatlichen Einrichtungen fernzuhalten. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Mittwoch, der 2. Oktober. Hallo Eva.
Hallo. Wir sind in einem kleinen Dorf in Thüringen. Das ist sehr, sehr beschaulich. Eine Hauptstraße schlängelt sich durch links und rechts einfache Häuser. Und eines dieser Häuser, ein Fachwerkhaus, das schon recht runtergekommen ist mit einem großen Garten.
Grüß Gott, hallo.
Da haben wir das Mädchen Lena getroffen. Die ist 8 Jahre alt und hat uns aus ihrem Freundetagebuch, wie sie das nennt, vorgelesen.
Die Geschichte. Ich fahre gern Fahrrad.
Soll ich dir ein bisschen helfen?
Nein.
Sie heißt eigentlich anders. Wir nennen sie jetzt Lena, um sie zu schützen.
Ganz
ich glaube, ich brauche noch mal kurz, weil ich habe. Ich war ja schon seit ein paar Tagen nicht dran.
Also, weißt du, warum das besser ist, es in eine Zeile alles zu schreiben? Also,
so. Die Geschichte. Ich fahre gern Fahrrad.
Lena hat Schwierigkeiten mit dem Lesen, höchstwahrscheinlich auch mit dem Rechnen und dem Schreiben.
Das.
Ganz
ich glaube, ich brauche noch mal kurz.
Das liegt daran, dass Lena nicht in die Schule geht und auch noch nie in die Schule gegangen ist.
Deswegen liest sie jetzt nicht flüssig und weil das ist noch.
Ihre Eltern lehnen diesen Weg für sie ab. Die fühlen sich dem Königreich Deutschland zugehörig. Das ist eine relativ große Reichsbürgerbewegung in Deutschland und lehnen damit auch das staatliche Schulsystem ab.
Sie kann lesen, sie kann schreiben, sie kann auch rechnen, aber nicht so wie ein Schulkind.
Ja, das sogenannte Königreich Deutschland, das ist eine relativ große Reichsbürgerbewegung in Deutschland, die die Bundesrepublik und ihre Rechtsordnung ablehnt. Und das begründet mit teils kruden Verschwörungserzählungen.
Und vereinfacht kann man sagen, geht damit eben einher, dass die Eltern eigentlich alle staatlichen Einrichtungen ablehnen. Mhm. Also alles, was die Bundesrepublik Deutschland so zu bieten hat, alle Gesetze, Einrichtungen, Institutionen werden von den Eltern radikal abgelehnt und somit eben auch die Schule. Also das Königreich Deutschland, so wie wir es verstanden haben und wie sie auch ihre Ideologie präsentieren im Internet und auf ihren Webseiten, das ist vor allem eben der Versuch, eine Art Staat im Staat zu schaffen. Und der Verfassungsschutz nennt es eigentlich eine Art Fantasiestaat. Das Königreich Deutschland distanziert sich von Gewalt. Also da spielt Gewalt jetzt keine große Rolle im Vergleich zum Beispiel, davon hat man vielleicht auch schon mal gehört, der Reichsbürgergruppe um Prinz Reuß zum Beispiel, die einen bewaffneten Umsturz mutmaßlich auf den Bundestag geplant haben.
Ja. Dazu haben wir übrigens auch eine Folge bei 11KM gemacht. Können wir in die Shownotes legen.
Und die Eltern von Lena, die sind da schon seit vielen Jahren tief drin und sind davon auch sehr überzeugt. Und spannend war natürlich dann die Frage, was bedeutet das für ein Kind, in dieser Szene aufzuwachsen?
Weißt du, warum das besser ist in eine Zeile alles zu schreiben?
Also Lena hat für ihre 8 Jahre eine ziemlich geringe Lesekompetenz. Das Lesen haben ihre Eltern ihr mehr schlecht als recht zu Hause beigebracht. Sie war nicht im Kindergarten und sie hat noch keine Schule besucht. Dabei gilt doch in Deutschland die Schulpflicht. Wie kann sowas sein?
Also bei Lena ging das so lange, weil sie im Prinzip über Jahre offiziell gar nicht existiert hat. Lena ist sozusagen per Hausgeburt auf die Welt gekommen, was ja an sich jetzt noch gar nichts Ungewöhnliches ist. Mhm. Also in dem Fall haben sie sich auch dafür entschieden, auf jegliche medizinische Hilfe zu verzichten. Also es war keine Hebamme dabei, sie war in keiner Klinik angemeldet und so weiter. Also die Mutter hat uns erzählt, sie hatte da ein großes Vertrauen, dass das schon gut gehen wird. Es gab auch keine Voruntersuchungen. Also die hat nie während der ganzen Schwangerschaft eine einzige Untersuchung oder Vorsorgeuntersuchung gemacht. Mhm. Und dann kam Lena eben auf die Welt in diesem Fachwerkhaus in Thüringen und es gab sozusagen keine Zeugen. Die Eltern haben dann auch gleich entschieden, naja, wir wollen ja, dass unsere Tochter frei ist und nicht Teil dieses Systems wird. Also haben sie für Lena auch gar keine Geburtsurkunde beantragt und haben sie im Prinzip nicht gemeldet. Und das ist was, was eigentlich alle Eltern binnen einer Woche machen, dass sie das Kind melden und dann bekommt ein Kind eine Geburtsurkunde, damit es offiziell existiert.
Dieses Kind hat also keine Papiere und wenn man nirgendwo gemeldet ist, dann bringt das ja einiges mit sich, ne? Also zum Beispiel, man kann nicht richtig zum Arzt, man hat keine Krankenversicherung.
Ja, also im Prinzip sind wir da jetzt ja auch schon bei dem Thema Kindeswohlgefährdung. Also da geht es natürlich auch um die Frage, wenn Kinder so abgeschottet aufwachsen und eben so früh indoktriniert werden, dann macht es ja was mit denen. Die können sich nicht frei entfalten und jeder Mensch hat ein Recht auf eine freie Persönlichkeitsentwicklung.
Das ist eine sehr radikale Einstellung, sie von allem fernzuhalten und sie so unsichtbar zu halten. Was sagen Lenas Eltern dazu, dass die das machen?
Die halten das für den richtigen Weg.
Wir hatten uns mit vielen Dingen dann schon beschäftigt, was da hier so alles auch so im Hintergrund läuft und was man eigentlich mit dieser...
Also im Prinzip kam es uns im Interview so vor, als hätten sie das Gefühl, sie haben sozusagen so die Wahrheit gefunden. Sie gehen den richtigen Weg, damit dieses Mädchen frei leben kann.
Wir wollten eigentlich auch einfach mal hier mitsehen, was denn so aus so einem Menschlein rauskommt, wenn es nicht so geprägt wird. Also nicht so von der Gesellschaft ganz so dolle geprägt wird, sagen wir es mal so.
Also das, was die Mutter da sagt, da waren meine Kollegin Christiane Havreinek und ich, wir waren wirklich, also ganz kurz, sprachlos, weil das ja irgendwie auch so einen Experimentcharakter hat.
Ja, so klingt's, ne? Wie ein Experiment mit einem Menschen, wir gucken mal, was passiert.
Ja.
Ja.
Und wir haben dann auch gefragt, ja, wo geht es hin? Also woher bekommt Lena sozusagen ihren Input? Und dann haben die Eltern so gesagt, ja, manchmal kommt jemand vorbei, da kann die Person vielleicht besonders gut stricken, dann kann Lena da was lernen oder es kommt jemand vorbei, der sich besonders gut auskennt mit Brot backen. Also das waren so Dinge, wo wir uns auch dachten, ja, das ist ja alles schön und gut, aber...
Das sind mehr so Alltagssachen, die können andere Kinder auch, die zur Schule gehen, ne? Es ist jetzt weniger eine Alternative als einfach... Nur ein sehr kleiner Teil.
Genau, und das Problem geht weit über verpasste Schulstunden hinaus, weil Lena ja gar keinen Kontakt zu gleichaltrigen Kindern hat. Das hat sie uns auch bestätigt. Sie hat uns ja dieses Ringbuch gezeigt, aus dem sie vorgelesen hat. Und da war die Rede von ihren Freunden.
Lady, Diesel.
Und dann hat sie uns die Namen eben auch vorgelesen. Und das sind alles Hunde. Also Lena verbringt den Vormittag vor allem damit, dass sie durchs Dorf tingelt und mit den Hunden Gassi geht von den Anwohnern und Anwohnerinnen. Weil die Kinder, die schulpflichtig sind, die sind natürlich alle in der Schule und andere im Kindergarten.
Aber wenn da ein Mädchen in dem Alter so allein durchs Dorf läuft, wie lange kann sowas nicht auffallen?
Also bei Lena hat es 5 Jahre geklappt. Und da hat die Mutter auch so gesagt im Interview, ja, das ist so 5 Jahre gut gegangen, das hat niemand gemerkt und es hat auch niemanden interessiert. Und dann war es wohl so, dass Nachbarn einen Anruf beim Jugendamt gemacht haben und auf Lena aufmerksam gemacht haben, dass die ja doch vielleicht schon im schulpflichtigen Alter ist und dass man da doch mal gucken sollte, was mit dem Kind so ist und wie die aufwächst.
Und was ist dann passiert? Das Jugendamt kam?
Und dann ging es halt los mit den Verfahren. Es gab dann ein Verfahren eben wegen der fehlenden Geburtsurkunde und weil die Meldepflicht verletzt worden ist. Und zusätzlich gibt es jetzt noch ein Verfahren wegen der Schulpflichtverweigerung.
Also die Eltern sind ihren Pflichten hier nicht nachgekommen. Welche Verantwortung tragen denn hier die Behörden, allen voran das Jugendamt?
Das ist nicht so einfach zu beantworten. Die Behörden, mit denen wir Kontakt hatten, sind teilweise recht ratlos, weil im Prinzip sie haben keinen Kontakt mit den Kindern. Und der Verfassungsschutz, der ja eigentlich die Szene beobachtet oder Teile der Szene, ist auch überhaupt nicht für Kinder verantwortlich und für Kindeswohl. Also es ist ein bisschen wie so ein Vakuum, wo niemand so richtig die Verantwortung trägt, beziehungsweise sie niemand so richtig tragen kann. Und ich denke, am Ende des Tages ist es dann vielleicht so wie bei Lena total wichtig, dass die Nachbarn und Nachbarinnen aufmerksam sind, dass das soziale Umfeld aufmerksam ist und einfach Meldung macht.
Mich hat es total überrascht, dass es möglich ist, über mehrere Jahre die Existenz von einem Kind zu verheimlichen in Deutschland und das so zu isolieren. Aber es ist ganz offensichtlich möglich. Wie viele Kinder betrifft sowas?
Das war eine der größten Herausforderungen, die wir hatten, das rauszufinden. Also die Reichsbürgerszene, das sind laut Verfassungsschutz so ungefähr 23.000 Menschen. Und da sind natürlich eben auch Familien dabei. Aber genau zu beziffern, wie viele Kinder in dieser Szene leben und so radikal, sage ich mal, aus dem System genommen werden wie Lena, ist total schwierig. Das heißt, wir haben natürlich alle Verfassungsschutzämter der Länder angefragt und da kamen dann auch immer wieder Hinweise, ja, wir wissen von Reichsbürgerfamilienthematiken und dass Kinder nicht in die Schule gehen und auch vereinzelt keine Geburtsurkunden haben, aber die haben alle von Einzelfällen gesprochen. Mhm. Und die andere Herausforderung ist, dass Familiensachen, also falls überhaupt irgendwas zum Familiengericht kommt und beim Jugendamt angezeigt wird, immer nicht öffentlich sind. Das heißt, wir konnten auch Lenas Akten nicht einsehen. Mhm. Das ist auch aus gutem Grund so, um die Kinder eben zu schützen. Wir haben dann ein langes Interview mit einem Extremismusexperten aus Thüringen geführt. Felix Steiner heißt der, der sich sehr gut mit der Reichsbürgerszene auskennt und auch beobachtet, wie die sich verändert. Und er hat gesagt, er kann nur Code schätzen, aber es können 50 Kinder sein, es können aber auch 500 Kinder sein. Jetzt kann man sagen, natürlich ist es ja trotzdem nicht so viel, aber jeder Einzelfall ist natürlich total heftig, weil jedes einzelne dieser Kinder ist so massiv betroffen, dass im Prinzip ja jedes Kind schon eins zu viel ist. Also das hat uns auch der Verfassungsschutzpräsident von Thüringen gesagt. Er hat gesagt, also für ihn ist jedes einzelne Kind ein Problem.
Es gibt also Kinder, die leben in Reichsbürgerfamilien und weder das Jugendamt noch Schule sollen davon wissen oder die Kommune, also der Staat. Und die Eltern, die sie verstecken, die tun ja einiges dafür, dass das so bleibt. Wie seid ihr denn dann darauf gestoßen und vor allem, wie habt ihr rausgefunden, dass es so Fälle gibt wie den von Lena und ihren Reichsbürgereltern?
Ja, wir wollten natürlich mehr darüber wissen, wie da argumentiert wird. CEMAS ist das Zentrum für Monitoring und Analyse und die schauen sich vor allem, sage ich mal, problematische Bewegungen in sozialen Netzwerken an und da gehört auch die Reichsbürgerbewegung dazu. Und die haben uns eine lange Excel-Tabelle gegeben mit Kanälen und Gruppen, die wir uns genauer angucken können. Und da haben wir zum Beispiel auch mal den Begriff Hausgeburt durchgejagt und geschaut, was kommt da raus. Und das war tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich habe dir das mal mitgebracht. Mhm. Was da so gepostet wird.
Ah, das ist ein Dokument.
Hier ist zum Beispiel ein Post von einem Kanal mit immerhin über 90.000 Abonnenten und Abonnentinnen. Mhm. Der Post wurde über 50.000 Mal geteilt. Da geht es eben auch um die Hausgeburt und den Handel mit der Geburtsurkunde. Ich lese mal vor. Der Gag hier ist, dass keine Geburtsurkunde ausgestellt und damit kein Kollateralkonto eingerichtet werden kann. Damit ist das Kind nicht im System. Schulpflicht besteht nur für Systemlinge. Okay. Es ist ein freier Mensch. Durch die Geburtsurkunde geben Papa und Mama ihre Rechte ab. Wenn Geburtsurkunden erzeugt werden, dann sind sie nur noch Erziehungsberechtigte. Das Kind gehört dem sogenannten Staat.
Also das ist ja wild. Das ist also ein Text, den jemand geschrieben hat und das wurde, hier steht, 53.000 Mal geteilt. Das finde ich eine hohe Zahl dafür, was hier behauptet wird. Das muss man, glaube ich, an dieser Stelle einmal ganz deutlich sagen. Das ist totaler Quatsch, ne? Also wenn ein Kind eine Geburtsurkunde hat, dann geben nicht Eltern ihre Rechte ab und dann gehört das Kind nicht dem Staat. Also es ist ja totaler Unsinn.
Es ist totaler Unsinn, aber es passt natürlich perfekt in dieses Weltbild. Der Staat ist böse, die staatlichen Einrichtungen sind böse und unsere Kinder sollen bitte möglichst weit weg davon aufwachsen und geboren werden. Mhm. Und das ist auch das, was uns total beeindruckt hat, dass wir gesehen haben, da wird richtig dafür geworben. Mhm. Also für so ein Kind wie Lena wird geworben, die ist da ein Vorbild in der Szene. Ja, es ist dann auch die Rede an einem anderen Post zum Beispiel davon, dass Kinderkrippen und Kindergärten Kinderkonzentrationslager sind. Also das ist schon eine heftige Rhetorik.
Und wir haben uns das also wirklich über 370 Kanäle genauer angeschaut. Mhm. Was ich total spannend fand, war zum Beispiel auch eine Hebamme. Die habe ich mir ganz genau angeguckt. Die ist sehr aktiv auf Telegram und bietet weltweit Hausgeburten an. Und so in ihrer Timeline sind so Sachen, die haben mich eigentlich total angesprochen. So guter Kaffee, leckeres Bananenbrot, Baby in der Trage, war alles irgendwie sympathisch. Schöne pastellige Fotos. Also es war irgendwie so heile Welt. Und das war so im Vordergrund, spielte eben so dieses Thema Geburt und Kinder. Und dann hat man so genauer ihre Timeline durchleuchtet, auch mal geschaut, was teilt sie eigentlich so. Und da kamen dann so im zweiten Schritt die extremistischen Botschaften. Mhm. Also so ein Pamphlet, 77 Seiten über das Deutsche Reich, das weiter existiert. Oder dann eben ganz krasse so Anti-Pharma-Texte und so weiter. Und das fand ich auch voll interessant, weil ich mir dachte, aha, da wirst du erstmal angesprochen so über so ein bisschen leichtfüßigeres, angenehmes. Und dann so im zweiten Schritt kommt so dieses Reinziehen in die verschwörungsideologischen Ideen. Wir haben sie dann immer Verschwörungsinfluencerinnen genannt.
Ja.
Wir hatten irgendwie vor der Recherche eher so, meine Kollegin und ich, das Bild von einem, sage ich jetzt mal, Reichsbürger, eher so männlich, mittleren Alters, eben möglicherweise mit Waffenschein, was man eben so über die Szene hört und liest. Mhm. Und während der Recherche haben wir gemerkt, die Szene verändert sich. Und das haben uns auch Experten und Expertinnen bestätigt, dass ganz gezielt immer mehr auch Frauen angesprochen werden. Eben mit diesen Themen Gesundheit, Babys, Kinder, so vermeintlich unpolitische Themen, die hier aber so einen ganz krassen Spin kriegen. Es scheint eben so zu sein, dass die Szene das für sich sozusagen entdeckt, um gezielt auch andere Menschen zu rekrutieren, in dem Fall eben auch Frauen und Familien. Mhm. Und natürlich, das hat uns der Verfassungsschutz auch erklärt, ist es natürlich so, dass man damit ja im Prinzip schon die nächste Generation heranzüchtet, wenn ich das jetzt mal so krass ausdrücken darf. Das kennt man auch schon aus der rechtsextremen Szene, dass die Kinder eben sehr abgeschottet in dieser ideologischen Welt leben. Aber bei den Reichsbürgerkindern, nenne ich sie jetzt mal, ist es noch extremer, weil sie ja, wenn es so läuft wie bei Lena, gar keine Berührungspunkte mit der demokratisch-freiheitlichen Gesellschaft haben.
Ja.
Von allem kennt sie ja nur das, was ihre Eltern glauben und woran ihre Eltern glauben.
Aber gerade weil sie in so einer eigenen Welt lebt, nochmal die Frage: Sie hat ja ganz wenig Berührungspunkte mit dem Leben außerhalb ihrer Familie. Wie seid ihr denn dann am Ende auf Lena und ihre Eltern, die Reichsbürger, gekommen?
Also reingekommen sind wir in die Welt von Lena, weil wir in diesen Posts einen Link entdeckt haben. Und da ging es um die Familie von Lena und dass sie eben so besonders sozusagen aufwächst. Und dann haben wir in einer relativ aufwendigen Recherche auch rausgefunden, wo diese Familie mutmaßlich lebt. Dann haben wir sie auch erstmal angemeldet über eine E-Mail-Adresse im Königreich Deutschland. Da kam dann aber auf unsere Interviewanfrage nichts zurück. Und dann haben wir halt irgendwann entschieden, okay, wir müssen da hinfahren. Die standen im Prinzip wie so Orgelpfeifen in der Einfahrt. Und also Vater, Mutter und Lena. Und haben auch gleich geschrien, alles aus, weil wir hatten unser Mikro in der Hand, um eben auch gleich zu zeigen, wir sind vom Bayerischen Rundfunk. Und da war das Misstrauen total groß, mit Journalistinnen zu sprechen, die auch noch von den Öffentlich-Rechtlichen sind, weil wir sind ja quasi auch in der Szene oft die Lügenpresse. Und im Prinzip war dann Lena die Türöffnerin. Die hat dann irgendwann gesagt, nach einem langen Hin und Her, wollt ihr meine Schafe sehen? Und Christiane und ich dann so, ja klar. Und dann haben die Eltern irgendwie so genickt und dann sind wir mit der Lena hinterher in den Garten.
Wir haben ja vorhin auch schon mal die Eltern gehört. Also die haben dann doch auch direkt mit euch gesprochen. Was haben die euch erzählt?
Die waren jetzt nicht so feindlich in ihrer Rhetorik. Mhm. Also die hatten nicht so auf der Agenda, jetzt alles runterzumachen, sondern eher hervorzuheben, was sie machen, welchen Weg sie gehen und dass der gut ist.
Ja.
Aber was zum Beispiel schon bemerkenswert war, war, als wir halt dann eben auf das Thema Jugendamt auch zu sprechen kamen. Die Lena war ja die ganze Zeit dabei, die hat die ganze Zeit zugehört, die lag irgendwann neben uns im Gras.
Naja, es ist so ein Entwicklungsweg, einfach wenn man sich so verändert auch und auch so einen anderen Weg einschlägt, dann kann man das passt einfach nicht mehr. Es sind so alte Dinge, wo ich sage, das ist völlig überholt.
Wir waren gute 2 Stunden mit den Eltern im Gespräch und im Prinzip ist der Stand ja jetzt der, dass das Jugendamt jederzeit auch kommen kann und Lena in Obhut nehmen kann, weil dieses Verfahren der Schulpflichtverweigerung jetzt halt schon eine ganz schöne Weile geht.
Ja, mittlerweile ist ja bekannt, dass es sie gibt.
Genau. Und sie ist ja im Prinzip jetzt auch schon seit 2 Jahren schulpflichtig. Und die Eltern haben dann auch gesagt, dass sie ab und zu auch aus Deutschland verschwinden, weil sie eben Sorge haben, dass das Jugendamt kommt und Lena dann vielleicht woanders unterbringt. Und dann haben wir sie so gefragt, wie es ihnen damit geht, mit diesem Risiko zu leben. Also wenn ich mir als Mutter eben vorstelle, ich nehme dieses Risiko in Kauf.
Dass dir dein Kind weggenommen wird.
Dass mein Kind mitgenommen wird. Mhm. Also da kriege ich echt Gänsehaut.
Mhm. Ja.
Und da haben die Eltern gesagt, die Mutter, die war immer sehr, sehr sanft so. Die hat gesagt, ja, sie hat schon Momente des Zweifels so, aber sie glaubt eben an diesen Weg und daran, dass man im Königreich gut leben kann. Und der Vater hat dann den Begriff Risiko ganz anders aufgenommen.
Kann ja auch sein, dass das ein gewisses Risiko mit sich bringt, was die anderen Eltern mit ihren Kindern machen. Also ist ja alles eine Sache, Ansichtssache. Also ich will jetzt nicht, dass mein Kind in eine Schule in dem Sinne geht, wo es am Ende Sachen lernt, wo es eh nicht wirklich braucht.
Wie hast du denn Lena erlebt, als ihr da wart?
Also sie war ultra neugierig und interessiert. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Wie sieht's da aus? Ah, da gibt's Seen in der Nähe. Ich kann noch nicht so richtig gut schwimmen. Kann ich mal mitkommen mit euch? Also die war so richtig, wir hatten den Eindruck, die war richtig hungrig so. Also die hat sich gefreut, dass jemand vorbeigekommen ist. Und die hat wirklich gehorcht wie ein Luchs. Die war total aufmerksam. Und das hat mich dann gleichzeitig aber auch irgendwie so berührt, weil ich mir dachte, wow, die kriegt das ja alles mit. Mhm. Auch dieses Thema mit dem Jugendamt. Also es ist ja nicht nur, dass wir mit der Mutter über dieses Risiko gesprochen haben, dass ihr Kind quasi dann anders untergebracht wird oder woanders untergebracht wird, sondern auch die Tochter kriegt das die ganze Zeit mit.
Mhm.
Und das muss ja auch was mit dem Kind machen, ne? Wenn du das Gefühl hast, alles außenrum kann so ein bisschen feindlich sein. Die Eltern haben das Zugriff durch das Jugendamt genannt.
Mhm.
Also da habe ich mich echt gefragt, was macht das mit dem Kind?
Also es gibt einmal diese extrem beschränkten Sozialkontakte. Es gibt die fehlende Schulausbildung. Und es gibt dieses Weltbild, dass alles außenrum irgendwie feindlich ist. Wohin führt das?
Also wir haben da mit verschiedenen Expertinnen und Experten drüber gesprochen, eben auch mit Familienrichtern. Und was man natürlich sagen kann, ist, dass die Kinder sich nicht frei entfalten können in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Die können unter Umständen verhaltensauffällig werden durch die Isolation, durch die wenigen sozialen Kontakte. Also unterm Strich kann man sagen, dass diese Kinder im Prinzip diverse negative Auswirkungen erleben dadurch, dass sie in der Szene aufwachsen und man da in Einzelfällen natürlich, wenn die geprüft werden von Familiengerichten, schon von der Kindeswohlgefährdung auch ausgehen muss.
Mhm.
Also wir haben eben nur Rückmeldungen beispielsweise jetzt von Thüringer Jugendämtern ausgewertet, die gesagt haben, dass es schon Fälle gibt in dem Reichsbürgermilieu, wo Kinder eben in Obhut genommen werden, wo Kinder dann in Pflegefamilien untergebracht werden, weil man eben sagt, hier liegt eine Kindeswohlgefährdung vor. Das Kind nimmt Schaden, wenn es in dieser Familie bleibt. Und die Besonderheit bei den Kindern in der Reichsbürgerszene ist eben, dass da niemand so richtig ein wachsames Auge drauf haben kann. Also das hat der Steiner auch so gut erklärt, der Extremismusexperte, dass du ja so in der Schule oder im Kindergarten, da kann ja auch auffallen, wenn es einem Kind nicht richtig gut geht.
Mhm.
Wenn da vielleicht blaue Flecken sind oder die Kinder sehr zurückgezogen sind, verhaltensauffällig werden.
Mhm.
Halte ich jetzt mein Kind von all diesen Einrichtungen fern, dann gibt es irgendwie niemand, der wirklich sagen kann, wie geht's dem Kind eigentlich?
Ja.
Da kommt keiner so richtig ran, so von den Einrichtungen, über die wir gerade geredet haben. Aber es gibt ja trotzdem noch die Gesellschaft, die Nachbarn, Verwandte und so weiter. Und wir sind auf sehr ratlose Behörden gestoßen bei dieser Recherche. Aber das war eine Message, die wir von allen Seiten gekriegt haben. Die war wirklich, da ist auch einfach die Gesamtverantwortung gefragt.
Eva, danke, dass du davon erzählt hast.
Sehr gerne.
Eva Achinger hat diese Geschichte zusammen mit ihrer Kollegin Christiane Havranek recherchiert. Ihr Feature Nachwuchs für Reichsbürger findet ihr natürlich in der AED Audiothek. Den Link legen wir euch in die Shownotes dieser Folge. Da haben wir auch noch weitere Hörtipps zum Thema Reichsbürger reingepackt. Autor dieser Folge ist Julius Pretzel. Mitgearbeitet haben Marc Hoffmann und Stefan Beuting. Produktion Christiane Gehäuser-Kamm, Christine Frei und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns. Ciao. Und in unserem Podcast-Tipp geht es um Klimaproteste und die Räumung eines ganzen Dorfs. Traumatisierte Menschen wegen des Kriegs in der Ukraine und künstliche Intelligenz. Große Themen, die gerade heiß diskutiert werden, aber bei denen man sich auch fragt, wie wird es damit wohl weitergehen? Im SWR-Kultur-Podcast Was geht, was bleibt, gehen Feline, Christine, Pia und Christian dem auf den Grund. Was geht, was bleibt, hört ihr alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
So viele Themen prasseln auf mich ein. Wenn ich irgendwie mein Handy öffne, da ploppt so viel auf.
Und ich frage mich da oft, was ist davon übermorgen denn noch wichtig?
Genau deswegen machen wir unseren Podcast Was geht, was bleibt.
Und wir laden uns dafür Menschen ein, die mitten im Thema sind.
Wir fragen uns zum Beispiel, warum wählen immer mehr Menschen rechts?
Hat die Kultur versagt? Wir sind uns nicht immer einig.
Aber wir haben echt viel Redebedarf.
Jeden zweiten Freitag, was geht, was bleibt, in der ARD-Audiothek.